Herzlich willkommen beim Podcast des IFK, des Internationalen Forschungszentrums Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz. Dieser Podcast hier, der begleitet die Tagung There's a Rumor Going Around und es freut mich sehr, Silvia Sasse begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich auch.
Frau Sasse, Sie haben sich in Ihrer Forschung unter anderem mit Geheimdienstarchiven der DDR auseinandergesetzt und sind dabei auf eine vielschichtige Arbeit, muss man sagen, mit dem Gerücht als Medium geheimdienstlicher Tätigkeit gestoßen. Vielleicht können Sie uns einen Einblick geben in Ihre Arbeit und vielleicht da auch spezifisch auf die Rolle des Gerüchts eingehen.
Wir haben lange Zeit in mehreren Geheimdienstarchiven geforscht in Osteuropa, nicht nur in der DDR. Auch in Polen, in Tschechien, in Bulgarien, in Rumänien, in Russland nicht, da kann man das nicht machen, weil die sind nicht geöffnet. Aber es ging uns um die Frage, inwiefern während der Zeit des Kalten Krieges, also während der Zeit der Parteidiktaturen, Künstlerinnen und Künstler überwacht worden sind. Davon sind wir ausgegangen. Aber wir wollten auch wissen, inwiefern die Geheimdienste, also die Staatssicherheiten, so heißen sie ja, in das Leben und auch in die künstlerische Arbeit eingegriffen haben. Und dabei spielte das Gerücht eben eine Rolle. Das heißt, es wurden Gerüchte verbreitet über Künstlerinnen und Künstler mit ganz unterschiedlichem Zweck.
Mit unterschiedlichem Zweck und mit hoher Kreativität, muss man sagen, wie wir aus Ihrem Vortrag erfahren durften. Was wurde denn da speziell gemacht? Wie wurde da vorgegangen? Wir hatten gestern ja ein sehr illustres Beispiel, wo ein Gedicht von Seiten der Stasi erfunden worden ist, um eigentlich eine KünstlerInnenöffentlichkeit zu manipulieren, nicht wahr?
Ja, genau. Das war eigentlich auch das, was uns überrascht hat bei unserer Recherche. Also wie kreativ zerstörerisch die Geheimpolizei mit Künstlerinnen und Künstlern, aber auch mit der gesamten Opposition umgegangen ist. Also da wurde nicht einfach verboten oder einfach zensiert, sondern man hat sich oft Gegenaktionen ausgedacht und die waren unglaublich aufwendig, zum Teil auch verschwenderisch. Also das Beispiel, was ich gestern genannt habe, da ging es darum, dass ein Gerücht in die Welt gesetzt werden sollte, und zwar ein ganz typisches Gerücht, mit dem man dachte, dass man Oppositionelle besonders ärgern kann oder ihnen schaden kann. Und zwar hat man das Gerücht in die Welt gesetzt, dass sie selber, also die oppositionellen KünstlerInnen, als Stasi-Spitzel fungieren, mit der Staatssicherheit selbst zusammenarbeiten. Und Sie können sich vorstellen, also wenn ein solches Gerücht in die Welt gesetzt wird, dann zerstört das die Kunstszene, weil man natürlich Angst davor hat, dass jemand aus den eigenen Reihen Informationen an die Staatssicherheit weitergibt. Also das war unglaublich destruktiv. Und man hat dieses Gerücht, und deswegen ist es so kreativ gewesen, diese Art der Verbreitung nicht einfach so, ich weiß nicht, beiläufig erzählt bei einem Galeriebesuch, sondern man hat ein Gedicht geschrieben oder zwei Gedichte geschrieben, die man an insgesamt 8 Absender verschickt hat. Und in diesen Gedichten, die Stasi selbst verfasst hat, wurde nahegelegt, in dem einen Gedicht, dass ein Galerist eben ein Stasi-Spitze sei, und bei dem anderen, da handelte es sich um einen jungen Oppositionellen. Das heißt, man musste erstmal dieses Gedicht schreiben. Dann musste man es auf eine bestimmte Art und Weise verschicken und dann hat man geschaut, was passiert.
Das ist wirklich ein unglaublicher Fall. Ja, das hatte ich bisher noch überhaupt nicht gehört, dass da jetzt auch wirklich Gedichte instrumentalisiert werden für geheimdienstliche Zwecke. Und welche Funktion hat das denn jetzt noch erfüllt neben der Denunziation? Ich kann mich erinnern, Sie hatten da von einer bestimmten Form der Aufklärung gesprochen. Ich glaube, es war die Wer-ist-wer-Aufklärung, genau, wenn ich mich hier richtig erinnere. Das heißt, das Gerücht hatte auf der einen Seite eben diese Funktion zu denunzieren und dadurch dann auch zu verunsichern. Ein Mistrust, ein Misstrauen eigentlich zu säen innerhalb der KünstlerInnengemeinschaft. Mhm. Aber man hat eigentlich auch so eine Art von Netzwerkanalyse im Grunde betrieben.
Absolut. Sie haben im Grunde beide Stichworte schon genannt. Vielleicht finden wir sogar noch ein drittes. Aber lassen Sie mich diese zwei nochmal ein bisschen erklären. Weil das erste, die Denunziation, die ist ganz wesentlich. Also es ging darum, die einzelnen Künstlerinnen und Künstler tatsächlich zu zerstören. Man sprach von Zersetzen. Zersetzen war eine Vokabel des Geheimdienstes, die selbst schon aus dem Russischen kommen. Da hieß es Raslajenie, also Zersetzung, so ganz wie man sich das bei einem Komposthaufen vorstellen kann. Also in so einem biologischen Prozess sollte der Feind, der innere und der äußere Feind, zersetzt werden. Also das war eine Vokabel, die in der russischen Propaganda oder beziehungsweise in der Desinformation. Desinformation ist ja immer die unsichtbare Ebene der Propaganda, während die Propaganda das ist, was nach außen dringt und man hört. Und Geheimdienstarbeit ist ja immer etwas, was man nicht sehen soll. Und da wurde aktiv daran gearbeitet, dass die Opposition eben zersetzt werden soll. Und mit Zersetzen meinte man in solchen Fällen, vielleicht ganz konkret, auch wenn es um Gerüchte ging, dass sich diejenigen, auf die die Gerüchte gerichtet waren, mit sich selbst beschäftigen mussten plötzlich. Also sie wurden in ihren Grundfesten erschüttert, weil man hat ihnen etwas angelastet, was sie nicht gemacht haben. Also nicht nur, dass sie Stasi-Spitzel gewesen seien, oft hat man sie beschuldigt, dass sie Pornografie konsumieren, dass sie AlkoholikerInnen sind, dass sie sich mit merkwürdigen Menschen treffen. Oder man hat auch Gerüchte über ihre Ehe in Umlauf gebracht, was dann eben oft zu also wirklich furchtbaren Konsequenzen geführt hat. Also diese Gerüchte haben in das Leben der Menschen massiv eingegriffen und sollten, wie Sie das genau gesagt haben, sollten sie verunsichern. Weil wer verunsichert ist, also wer sich nicht mehr sicher fühlt, der ist auch nicht mehr in der Lage, Kritik zu üben vielleicht oder zu protestieren. Weil darum ging es. Also die Leute im Grunde davon abzuhalten, dass sie sich weiterhin für eine kritische Haltung einsetzen gegenüber dem Staat. Und diese sollten so weit verunsichert werden, man könnte sogar in einigen Fällen sagen, sie sollten in den Wahnsinn getrieben werden. Weil solche Gerüchte isolieren Leute innerhalb von Gruppen oder im sozialen Kontext allgemein. Und wir haben gesehen, dass es bei einigen KünstlerInnen-Gruppen so war, dass man praktisch für jedes einzelne Mitglied ein anderes Gerücht sich überlegt hat. Ja, also der eine wurde dann eben beschuldigt, Stasi-Spitze zu sein. Der andere oder die andere wurde beschuldigt, eben Alkoholmissbrauch zu üben. Und ein Dritter wurde zum Beispiel gefördert. Also von dem wurde dann gesagt, der engagiert sich jetzt wahnsinnig toll für die Staatskunst und der hat ein sozialistisches Bewusstsein und so weiter. Auch das kann man jemanden denunzieren in einem eher oppositionellen Kontext. Und dabei blieb es dann eben auch oft nicht. Also es wurde nicht nur das Gerücht gestreut, sondern es wurden Ereignisse erfunden, die dieses Gerücht untermauern. Also wenn zum Beispiel jemand beschuldigt worden ist, er sei Stasi-Spitzel, dann wurde der vorsätzlich zu Unterredungen bei der Stasi selbst eingeladen, was ja vielleicht andere dann beobachten. Warum geht er da permanent hin? Er selber wurde dort verhört. Aber andere dachten in dem Moment, klar, da ist der Kontakt da. Na, das macht das Gerücht, was wir jetzt gerade gehört haben, total plausibel. Oder wenn zum Beispiel Anrufe getätigt worden sind bei Ehepaaren, dass die fremdgehen, das war auch so eine typische Idee der Gerüchteverbreitung, dann blieb es oft nicht dabei. Also manchmal ist es auch so gewesen, dass in Ehen dann auch, Spitzel reingeschickt worden sind, die den Ehebruch tatsächlich vollziehen sollten. Das heißt, das Theater, worum es mir geht, womit ich nicht gerechnet hatte, dass die Staatssicherheiten, und das war nicht nur in der DDR, so kreativ waren, also so unglaublich viel Inszenierungen noch um diese Gerüchte herumgelegt haben. Dieses Theater hatte zum Teil einfach furchtbare Effekte. Das war das eine. Das war das eine Ziel. Das andere Ziel, das haben Sie sehr schön gesagt, diente im Grunde dazu, und dafür eignen sich Gerüchte natürlich ganz ausgezeichnet, zu schauen, wo das Gerücht lang geht, bei wem es ankommt, wer es weitererzählt, wer es vielleicht zurückmeldet. Das diente auch der Überprüfung der Informanten, also melden die zurück, dass ein solches Gerücht zum Beispiel kursiert. Und man konnte dann eben oft auch sehen, wie sich dieses Gerücht vielleicht verändert, wer das Gerücht wiederum für sich selbst nutzt. Es geht ja auch oft um Konkurrenzsituationen dann vielleicht. Und zwar so eine Art, soziales Experiment und Teil dessen, was Wer ist wer Aufklärung heißt. Weil den Staatssicherheiten ging es ja vor allen Dingen darum, die Szene, die künstlerische Szene, die kritische künstlerische Szene zu überblicken, wer gehört dazu. Und da waren Gerüchte tatsächlich ein Instrument eigentlich, um das sichtbar zu machen. Und oft war es dann nicht so, dass es beim Ausgangsgerücht blieb, sondern wenn das Gerücht wieder durch Informanten an die Staatssicherheit zurückkam, dann korrigierten die das Gerücht. Also in dem einen Fall, auf den ich mich bezogen habe, wo ein Kurator oder ein Galerieinhaber verdächtigt wurde oder wo das Gerücht in den Umlauf gebracht wurde, er sei Stasi-Spitzel. Da wurde dann ein Informant, der darüber berichtete, also der Stasi wieder darüber berichtete, dass es dieses Gerücht gibt. Dem wurde dann gesagt, nein, das ist ein falsches Gerücht, der hat überhaupt nichts mit der Stasi zu tun. Wahrscheinlich hat er das selbst erfunden, um Karriere zu machen oder um Vorteil zu haben. Das heißt, es gab dann noch Nebengerüchte und weitere Gerüchte, auch mit dem Zweck zu schauen, in welche Richtung die dann im Grunde gehen und den im Grunde doppelt zu denunzieren bei verschiedenen Zuhörerschaften.
Mhm, ja. Und gab es da auf Seiten der betroffenen Communities auch Formen der Gegentaktiken? Weil auf eine Art würde man ja vermuten, dass, also jetzt in der DDR, dass die Leute zumindest zu einem bestimmten Maße irgendwie sich auch dieser Taktiken und Strategien von Seiten der Stasi jetzt bewusst waren. Man kannte wahrscheinlich schon bestimmte Fälle, ja, wo sowas versucht worden ist. Also gab es da Strategien, mit denen man versucht hat, sich dieser Form von Manipulation durch Gerüchte irgendwie auch zu entziehen? Es kommt natürlich sofort der Begriff des Vertrauens in den Kopf, was natürlich schwierig ist, weil es ja genau darum ging, dieses Vertrauen eigentlich zu zersetzen mit offensichtlich ja sehr avancierten und auch kreativen Methoden. Also wie ist man auf Seiten der Communities dann damit umgegangen, dass man vielleicht auch wusste, dass so gearbeitet wird, zumindest in Teilen?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir uns vor allen Dingen mit den Akten beschäftigt haben. Wir haben aber auch KünstlerInnen Interviews geführt, also insbesondere dort, wo wir nicht Akten einsehen konnten, weil uns eher interessiert hat, wie funktioniert eine Parteidiktatur? Wie funktioniert ein autokratisches System? Wie gehen die im Grunde um mit denjenigen, die sie kritisieren? Das war so unser erster Untersuchungsgegenstand im Grunde. Wir haben aber bei den Interviews oder einfach bei den Gesprächen, es waren keine konsequent geführten Interviews, immer wieder gehört, dass auch Künstlerinnen und Künstler teilweise selber in die Welt gesetzt haben, einige Gerüchte, um zu schauen, zum Beispiel, wer ist denn jetzt hier Spitzel? Aber das war natürlich immer eine sehr riskante Angelegenheit, weil sie wussten, dass man damit auch jemandem schaden kann. Weil das Interesse der Künstlerinnen und Künstler war ja immer herauszufinden, wer ist auf einer Eröffnung, einer Ausstellung zum Beispiel von der Stasi? Also wer ist vom Geheimdienst geschickt? Man nannte die zum Beispiel in der Sowjetunion, nannte man die Kunsthistoriker in Zivil, also diejenigen, von denen man glaubte, dass sie Informationen weitertragen. Und das war vielleicht das, was man von der anderen Seite insbesondere zu berichten oder was man berichten kann, dass man immer davon ausgeht oder immer davon ausging, dass jemand dabei ist, der etwas weitertragen kann. Also man war sich dessen bewusst. Insofern sprach man auf eine andere Art und Weise. Oft nicht besonders direkt, sondern eher indirekt. Und so machte es ja absurderweise auch die Staatssicherheit selber bei den Gedichten. Die waren nicht plakativ eine Denunziation, sondern man musste zwischen den Zeilen lesen. Aber genau wenn man es gewohnt war, zwischen den Zeilen zu lesen, dann war es vollkommen klar, dass es eine Denunziation von jemandem ist, der angeblich ein Stasi-Spitze sein soll, was er nicht war, sondern der selber kriminalisiert werden sollte von der Staatssicherheit. Also das ist diese gegenseitige, wie soll ich sagen, Wahrnehmung konnte man sehen. Also die Stasi war subversiv, sie unterwanderte die Kunstszene, aber die Künstlerinnen und Künstler waren sich dessen bewusst, dass da Spitzel oder inoffizielle Mitarbeiter anwesend sein könnten. Und manchmal war es auch so, dass es gibt einen Fall, dass ihnen bewusst war, Dass sie vielleicht beobachtet werden, zum Beispiel. Also es gibt einen Fall, den wir auch in den Archiven gefunden haben, in den ehemaligen Geheimdienstarchiven, wo eine Künstlergruppe in der DDR, Clara Mosch, die eine Performance gemacht hat, Mail Art, also nicht Mail im Sinne von Brief, sondern Mail im Sinne von Backen. Die haben Kunst gebacken in zwei verschiedenen Bäckereien und sind da mit dem Auto immer hin und her gefahren. Und das wurde tatsächlich minutiös von der Staatssicherheit, also mit minutiös meine ich tatsächlich mit Minutenangabe, was haben sie wann und wann gemacht, notiert. Und da waren sich die Künstlerinnen und Künstler, wie sie später sagten, bewusst, dass sie zum Beispiel dabei beobachtet werden und haben auch diese Sinnlosigkeit, also dieses permanente Hin- und Herfahren, war dann fast wie so eine Beschäftigung eigentlich der Staatssicherheit, ja. Aber es war natürlich immer ein gefährliches Feld, also weil wenn man da irgendwie was, wie soll ich sagen, darauf reagierte, dann konnte das auch wiederum nach hinten losgehen. Ja.
Aber jetzt eine vielleicht Neuevaluation des eigenen Verhältnisses zum Gerücht haben Sie jetzt nicht feststellen können, weil das wäre ja zum Beispiel was ich irgendwie logisch fände, dass dann die KünstlerInnen sagen, oder einfach die Oppositionellen im weiteren Sinne halt sagen, okay, wir wissen, es gibt diese geheimdienstlichen Praxen. Ja. Wir dürfen einfach pauschal nichts geben auf Gerüchte, weil wir nicht evaluieren können, woher sie kommen, ob sie geheilt haben, ob sie als Instrument des Geheimdienstes eingesetzt werden.
Ich verstehe, was Sie meinen.
Eigentlich müsste man doch meinen, dass man dann seine eigene Position gegenüber dem Gerücht an sich irgendwie auch verändern muss, ne?
Ja, das war interessanterweise so nicht unbedingt der Fall. Also wenn man sich jetzt nochmal in einem größeren Bogen anschaut, welche Funktion Gerüchte insgesamt in autokratischen Systemen haben, dann ist das nur eine Funktion. Also dass der Staat und in dem Fall die Staatssicherheit ganz bewusst Gerüchte in die Welt setzt, um Menschen zu zerstören. Das war im Grunde nur eine Funktion. Andere würden wiederum sagen, wir haben Fakten so erzählt, als wären es Gerüchte, weil man sie dann quellenlos, außer autorschaftslos erzählen konnte. Und auf diese Art und Weise hat man eigentlich versucht, Fakten zu verbreiten innerhalb des Regimes, die man von offizieller Seite oder in den staatlichen Medien nicht lesen konnte. Das war eine ganz typische Form. Also so sprach zum Beispiel auch Nadja Mandelstam in ihrem Buch, wo sie sich an die 30er Jahre erinnert, sagte, wir haben von Gerüchten.
Die manchmal auch Gedichte sind.
Ich verwechsel das inzwischen schon. Wir haben von Gerüchten gelebt. Und damit meinte sie, wir haben davon gelebt, dass wir in Gerüchten etwas erfahren, was wir sonst nicht erfahren haben. Und zu dieser Funktion des Gerüchtes, also eigentlich als Informationsmedium in einer Gesellschaft, die unter einer also totalen Informationskontrolle im Grunde leidet, die gibt es eben auch. Und da gibt es auch Untersuchungen interessanterweise dann in den 50er Jahren, wo man sowjetische Immigranten in den USA gefragt hat, welche Funktion Gerüchte haben, und die haben das eben bestätigt, also dass für sie Gerüchte ein Informationsmedium waren. Also das ist, würde ich sagen, die informierende Funktion. Dann gibt es die zersetzende, die ich schon genannt habe, also wo es darum geht, Leute oder deren Existenzen zu zerstören. Und dann gibt es vielleicht noch eine dritte Funktion, die man nennen könnte und die eigentlich auch eher von staatlicher Seite betrieben worden ist, die verkehrende. Also man benutzte Gerüchte, indem man gewissermaßen Meinung oder Fakes, so hat man das damals nicht genannt, Fakes, aber Sie wissen, was ich meine, oder man könnte auch einfach Lügen nennen, als Wahrheit erzählt hat. Und umgekehrt, indem man immer versucht hat, Fakten zu entkräften und gesagt hat, das sind ja nur Gerüchte, das sind ja nur Lügen. Und das ist etwas, was momentan wahnsinnig aktuell ist. Also das sehen wir in der gesamten Desinformationspraxis in Russland und das sehen wir also täglich bei Donald Trump. Oder das ist seine Lieblingsantwort im Grunde, wenn ihm jemand eine Kritik oder ein Faktum entgegenwirft, dann sagt er, ist alles nur Fakes. Also er versucht im Grunde, die Fakten als Fakes zu entkräften. Und das ist auch eine typische Praxis, die man aus autokratischen Systemen kennt. Also diese drei Funktionen sind typisch. Informierend, zersetzend und verkehrend. Und Sie sehen, man kann nicht einfach sagen, das Gerücht ist so und so, sondern Gerüchte können alles sein. Also mit Gerüchten kann man gewissermaßen alles machen. Sie sind nur eine bestimmte Art des Erzählens, das die Quelle oder die Autorschaft nicht preisgibt. Dann gibt es eine Autorschaft. Dann kann man das versuchen zu überprüfen, ob es entweder eine Lüge ist oder eine Information.
Ja, spannend. Natürlich, also insofern muss ich mich auch total korrigieren mit der Frage, ne? Oder Sie haben das ja jetzt eh schon richtig gestellt. Wir haben ja eigentlich jetzt durch diese Tagung auch, oder ich auf jeden Fall mal, Sie wussten das ja schon vorher, aber durch diese Tagung eben das durchaus produktive Element am Gerücht, ja, also auch das Sozialität stiftende Element am Gerücht kennengelernt. Insofern ist natürlich der Gedanke, man könne auf das Gerücht einfach verzichten, sagen eigentlich ein Irrglaube. Also es gibt da Elemente daran, die einfach durchaus sozial produktiv sind. Quasi.
Jetzt haben aber auch umgekehrt, also um das nochmal zu unterstreichen, oder? Also die gegenwärtige Desinformation und insbesondere die aus Russland kommt, weil mit der beschäftige ich mich, da kann ich es am besten sagen, die versucht ja gewissermaßen all unsere Medien, denen wir einigermaßen vertrauen, und auch durchaus vertrauen können, also weil die nicht gewissermaßen gegründet worden sind, um Desinformation zu verbreiten, systematisch als Mainstream-Medien, als Lügenpresse und so weiter. Das begann ja alles zu einer Zeit, in der die russische Desinformation im Ausland sehr aktiv war, zu diskreditieren. Das heißt also auch dort für Nichtvertrauen, für Unsicherheit zu sorgen, worauf man sich normalerweise verlässt. Und ich finde, es ist unglaublich, wie sehr gerade dieses Wort Mainstream-Medien von so vielen Leuten verwendet wird, so als sei das, wie soll ich sagen, also nicht mehr wie früher, wo man einfach Mainstream meinte, sondern Mainstream-Medien heißt immer so ein bisschen, ah ja, das sind die staatlichen Medien, denen man eigentlich nicht mehr vertrauen kann. Und das hat sich wirklich in weite Kreise der Bevölkerung gewissermaßen, oder es hat sich dort etabliert, das zu sagen. Das heißt, Desinformation bereitet, hat nicht immer nur die Idee, Gerüchte zu verbreiten, Falschnachrichten, sondern auch dort einzugreifen, wo Information eigentlich verlässlich produziert wird. Und diese Information gewissermaßen unter den Verdacht des Fakes, unter den Verdacht des Gerüchts zu stellen. Das ist auch eine typische Art und Weise. Ne? Da geht es wieder um diese Verkehrung. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Verkehrung ins Gegenteil, wo ich mir genau diese Praktiken anschaue, weil eine Praxis oder ein Gerücht an sich ist noch nicht gut und böse oder, ich weiß nicht, problematisch oder unproblematisch, sondern man kann das für alles verwenden, je nachdem, welche Absicht man hat.
Dann vielleicht aber jetzt nochmal, vielleicht da auch nachgehakt, weil Sie das jetzt eben, natürlich, Sie untersuchen es am Fall von Russland und kontextualisieren das eben auch sehr stark dann innerhalb autokratischer Systeme. Yeah. Aber jetzt gerade bei diesen Dingen, die man jetzt bei der Stasi hat beobachten können, habe ich mich zumindest gefragt, inwiefern man da nicht viel mehr es auch einfach mit einer spezifischen Art von geheimdienstlicher Praxis zu tun hat, die in anderen Geheimdiensten auch praktiziert wurde. Also ich meine zum Beispiel die Bürgerrechtsbewegung in den USA oder linke Bewegungen in den USA in den 60er, 70er Jahren wurden
auch diskreditiert, absolut.
Diskreditiert, ausgespäht, es wurden Spitzel installiert. Also ähnliche Praxen eigentlich wie das, was Sie jetzt von der Stasi eben untersucht haben, wurde auch dort, ich weiß jetzt nicht, ob das dann offiziell sanktionierte Geheimdienstprogramme waren oder ob das quasi Selbstläufer innerhalb bestimmter Teilstrukturen von Geheimdiensten, das weiß ich jetzt im Einzelnen nicht, aber man weiß darüber, das ist ja auch sagen dokumentiert, dass es solche Fälle eben zum Beispiel in den USA gerade im Hinblick auf linke Bürgerrechtsbewegungen
und
Ähnliches
oder als Kommunistin denunziert zu werden, hatte zur Folge, dass man zum Beispiel seinen Job in der Schule verloren hat.
Absolut.
Also nicht nur in den USA. Auch
also
in Westeuropa.
Eher mit dem Geheimdienstlichen vielleicht.
Ja, ich denke, das hängt vor allen Dingen mit dem Kalten Krieg zusammen. Hm. Also mit der permanenten Denunziation des Feindes, also des anderen politischen Lagers. Und wir können das heutzutage sehr gut untersuchen, weil die Geheimdienstarchive in Osteuropa nun mal geöffnet sind und uns zeigen, wie Geheimdienste an sich arbeiten. Und da wäre es eben in der Tat lohnenswert, die gleiche Möglichkeit zu haben auf der anderen Seite und zu schauen, wie spezifisch das für die jeweilige Seite des Kalten Krieges war. Ich denke, was man heute beobachten kann, ist, dass diese Geheimdienstpraktiken, deswegen beschäftige ich mich auch mit Putin aktuell oder mit der russischen Desinformation zu einer politischen Praxis noch stärker geworden sind. Also nicht mehr nur im Geheimdienst stattfinden, sondern in der täglichen medialen oder politischen Kommunikation. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Putin selber aus dem Geheimdienst kommt. Ne? Für den, der kennt das aus dem FF, das ist seine tägliche Praxis gewesen und der hat das eben auch zu einer politischen Praxis gemacht. Und wir sehen jetzt, wie man sich das aneignet oder wie das verschiedene Blüten treibt. Also gerade die Schnittmenge von rechtspopulistischer oder auch rechtsextremer Desinformation oder rechtsextremen Narrativen, mit denen die aus Russland kommen, die ist sehr groß. Das ganze Gerede vom Untergang des Westens zum Beispiel, das ist doch hochinteressant. Also warum wird das sowohl in rechtspopulistischen Kreisen in den USA als auch in Russland herbeigeredet? Wie werden diese großen Narrative im Grunde gefüttert, manchmal auch mit Gerüchten? Und das ist interessant jetzt. Also diese kalte Kriegsopposition gewissermaßen auf der einen Seite das und auf der anderen Seite das, das ist ja völlig erodiert. Wir haben es jetzt mit einer globalen, im Grunde rechtspopulistischen oder rechtsextremen, ja, und nicht mehr geopolitischen, sondern tatsächlich globalen Bewegungen zu tun, die sich dieser Mittel eben auch bedient. Und da müssen wir schauen, oder? Auch diese alte Gewissheit, dass wir auf der einen Seite Kommunismus, der es ja nie gewesen ist, hatten, mit autokratischen Zügen, auf der anderen Seite Kapitalismus und Demokratie. Auch das gilt nicht mehr. Wir beobachten jetzt einfach eine kapitalistische Autokratisierung. Und das gibt ganz neue Möglichkeiten natürlich auch in Bezug auf die Ziele von Desinformation. Und ich denke, das muss man ganz genau beobachten. Und da spielen mit Sicherheit Gerüchte auch eine Rolle. Weil warum? Gerüchte verkaufen sich gut, die entertainen super. Also deswegen sind sie ja oft in der Nähe von Gossip, selbst wenn man das doof findet oder wenn man weiß, dass das nicht stimmt, zieht man es sich trotzdem rein. Und man sieht es ja, wie die Presse reagiert. Warum wird so viel darüber berichtet, über so lächerliche Sachen? Weil es unterhält, weil es einfach den Absatz des jeweiligen, also der jeweiligen Zeitung oder des Artikels fördert. Und in Russland hat man das auch erkannt. Also da gibt es zum Beispiel, ich nenne die immer Desinfotainment-Sendungen, also wo es wirklich darum geht, so zu tun, als würde man Fact-Checking betreiben. Also da gibt es eine große Sendung, die heißt Anti-Fake. Die wird jeden Tag für 30 bis 45 Minuten ausgestrahlt. 2 Wochen nach Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine wurde die gestartet und seither sind, ich weiß nicht wie viele, 100 Folgen da produziert worden. Und die kommt wirklich als Unterhaltungssendung daher. Man guckt sich das an und die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sollen lernen mit dem Moderator und mit Experten, die in der Regel Pseudo-Experten sind, Fakes zu entlarven. Aber es geht nicht um Fakes entlarven, es geht darum, Desinformation zu betreiben durch Fake-Entlarvung. Aber das wird so arrangiert, als würde das Spaß machen. Und das finde ich eben auch nicht einen gefährlichen, aber einen zu beobachten, also einen wichtigen Faktor, den man beobachten soll, dass Gerüchte halt Spaß machen und dass sie deswegen auch so gut funktionieren. Ja.
Ich hatte es jetzt eben Frau Weingart auch schon gefragt, aber ich würde mich auch interessieren, wie Sie da die Trennlinien ziehen würden. Wie gilt es denn dann zu unterscheiden zwischen dem Gerücht und der Verschwörungstheorie? Oder also inwiefern, also sicher gibt es Überlappungen offensichtlich, also Verschwörungstheorien bedienen sich bestimmter Gerüchte, aber wie würden Sie das so definitorisch vielleicht einordnen? Also wo gilt es da vielleicht auch Grenzen zu ziehen zwischen diesen beiden Begriffen?
Ja, vielleicht muss man sogar noch ein paar andere Begriffe hinzufügen, die man alle unterscheiden muss. Also wir hätten auf der einen Seite ein Gerücht oder Fake News, dann haben wir vielleicht Verschwörungstheorien und dann haben wir noch dieses etwas größere Wort Desinformation. Und Desinformation wird auch heute anders verwendet als früher. Ist auch ein historischer Begriff, also einer, der zum Beispiel in der Sowjetunion schon in den 40er, manche sagen auch, ja, Gerüchte, aber schon in den 20er Jahren, wir haben dafür aber jetzt wirklich keine Belege gefunden, aber in den 40er Jahren sickert das ein in die große sowjetische Enzyklopädie zum Beispiel. Also das heißt, sie haben diesen Begriff schon lange verwendet und sie haben ihn immer dem Gegner zugeschrieben. Also sie selber machen das nicht, sondern der Westen betreibt Desinformation über die Sowjetunion und im Geheimdienst war Desinformation einfach ein Standardwort. Und da ging es ja letztlich darum, ganz bewusst, also absichtlich, Falschinformationen in die Welt zu setzen. Ne? Also das ist wichtig, dass man das als eine absichtliche, weil sonst würde man Missinformation sagen. Missinformationen sind unabsichtliche Fehler, die einem unterlaufen, weil man nicht sorgfältig arbeitet, zum Beispiel als Journalist. Aber hier geht es um eine systematische, strategische und bewusste Anwendung von irreführenden Informationen. Das finde ich immer noch ganz wichtig. Und innerhalb dieser Desinformation gibt es Verschwörungstheorien zum Beispiel. Das wird auf Verschwörungstheorien, die es schon länger gibt, wieder rekurriert. Die werden gefüttert, vielleicht mit einzelnen Gerüchten oder mit Ereignissen, die aufgestellt werden. Das hat uns in unserer Arbeit, in unserer Recherchearbeit oder Forschungsarbeit auch überrascht, wie viele Ereignisse produziert worden sind. Also nicht nur verbale Fehlinformationen, sondern es wurden Ereignisse gewissermaßen herbeigeführt, die Fehlinformationen entweder bekräftigen sollten oder selbst eben falsch waren. Und das finde ich interessant. Also das ist so ein großes Gebiet mit allen Medien wurde da, also eben auch mit Personen selber versucht dann zu manipulieren. Und Desinformation hat natürlich immer den Zweck zu manipulieren. Ja, während Missinformationen unterlaufen können. Und ich denke, Verschwörungstheorien haben vielleicht nochmal, sind nochmal ein eigenes Gebiet, auch weil sie so eine lange Geschichte haben und funktionieren vielleicht auch mal nochmal nach einem anderen Schema. Ja, also diese Idee, die hinter Verschwörungstheorien steckt, dass alles auf merkwürdige Weise miteinander verwoben ist und man aber in Verschwörungstheorien eigentlich diese Verwobenheit selbst erst aufstellt. Ne? Also das ist auch so eine performative Form des Sprechens. Man beschuldigt andere etwas zu tun, indem man es im Grunde auch erstmal selber macht. Aber da gibt es keine Trendschärfe. Das ist auch noch wichtig. Selbst wenn man versucht, das zu definieren, die Dinge haben, also die haben auch wieder miteinander zu tun, benutzen sich gewissermaßen gegenseitig.
Und das Gerücht wäre dann quasi ein
Instrument, ein Mittel. Ne? Also sowohl in Verschwörungstheorien als auch bei Desinformation. Mhm. Und das konnte man sehr gut sehen. Mhm. Also anhand der Akten der Staatssicherheiten in Osteuropa, die für Desinformation mit Gerüchten gearbeitet haben. So kann man es sagen, ganz banal.
Ja, interessant auch eben dieses, weil sie da immer wieder so ein bisschen hinkommen zu diesem fast schon eben theatralen Produzieren von Events und eben Informationen, das finde ich natürlich spannend. Was mir aber auch auffällt, muss ich sagen, als jemand, der sich eben jetzt nicht irgendwie speziell mit Russland auseinandersetzt oder sowas, das Erste, was mir in meiner, das hat mit dem Alter zu tun und meine eben westlichen Sozialisation. Das Erste, was mir einfällt, ist natürlich Irakkrieg. Ja. Und die UNO-Vollkonferenz, so wo dann gesprochen wird von den Weapons of Mass Destruction. Ja. Und im Nachhinein stellt sich heraus, okay, die gibt es halt gar nicht.
Ja,
Das ist ja, also in meiner Generation ist das sozusagen das bekannteste Event in oder fabrizierte Event, theatralische Event auf weltweiter Bühne.
Absolut,
quasi,
aber auch jüngst. Ich meine, also fast jedes Interview oder jedes Gespräch im Oval Office im Moment von Donald Trump mit einem Präsident eines anderen Landes ist im Grunde eine solche Inszenierung und Fabrikation auch von Fehlinformationen, also von Falschinformationen. Also das eine mit Zelensky und das andere gerade mit dem südafrikanischen Präsidenten, dem er tatsächlich vorwerfen wollte, dass es nötig sei, in den USA die weiße Bevölkerung aus Südafrika zu retten, weil diese rassistisch verfolgt wird. Was er macht, deswegen hatte ich vorhin ganz kurz mein Buch Verkehrungen ins Gegenteil erwähnt, weil man das eben auch bei diesen Stasi-Gerüchten sehen kann, die versuchen immer eine Verkehrung auf den Weg zu bringen. Also Dinge, die man selbst tut, auf andere zu projizieren und sich das, was andere machen, selbst anzueignen. Ne? Also bei dem Beispiel mit dem afrikanischen Präsidenten ist es ganz typisch. Also der Rassismus in den USA wird nicht dargestellt und vor allen Dingen an den Falschen, während man den jetzt gewissermaßen sich aneignet, etwas als Rassismus zu benennen, um selbst sich in eine antirassistische Position zu bringen.
Ja,
ja, oder bei dem Gespräch mit Volodymyr Zelensky haben Vance und Trump nahegelegt, dass der Krieg begonnen wurde von der Ukraine. Also auch wieder eine Verkehrung, die nicht Trump und Vance in die Welt gesetzt haben, aber die sie sich inzwischen aneignen, die sie sich von Putin aneignen, weil Putin macht diese Verkehrungen andauernd. Ne? Also wir reagieren nur auf den Westen, der Westen will uns angreifen, der Westen will uns uns kolonialisieren und so weiter und wir reagieren nur. Und das übernimmt jetzt Trump, um sich selbst wieder freizusprechen, weil er kann diesen Krieg nicht lösen. Und will sich praktisch damit freisprechen, indem er diese Verkehrung übernimmt. Ne? Aber auch da wird immer wieder etwas in die Welt gesetzt, was es nicht gibt. Ja.
Das ist jetzt nicht unbedingt wirklich eine Verkehrung, aber was ich schon auch wirklich interessant fand an Ihrem Vortrag, war diese Form von nach Innenlegung der Verunsicherung. Also das ist eigentlich, und da wurde dann auch in der Diskussion im Anschluss an Ihren Vortrag darüber gesprochen, im Zusammenhang mit der Frage, warum man überhaupt so viel Aufwand betreibt und ob das denn auch effizient sei. Und Ihre Antwort ging aber eigentlich ein bisschen auch in diese Richtung, dass halt im Grunde es insofern in Anführungsstrichen sehr wohl effizient ist, als dass natürlich eine Komplettüberwachung jeder einzelnen Bewegung viel mehr Ressourcen verbrauchen würde, als das, was dann nämlich passiert worden ist, nämlich eine Nach-Innenlegung der Verunsicherung. Mhm. Dass also eigentlich man auf eine Art eine Form der Selbstbestrafung irgendwie auch ausgeführt hat, indem man permanent eigentlich sich in der Unsicherheit gewähnt hat, was denn jetzt hier wirklich passiert. Also, und dass das eigentlich dann schon effizient ist, leider,
und man
in
muss,
der Verunsicherung.
Absolut. Und man kann das auch wirklich als Verkehrung beschreiben. Weil was ist die Idee? Dass sich die Gruppe selbst zerlegt. Hm. Also nicht, dass wir sie zerlegen. Wir setzen dieses Gerücht in die Welt, aber dann beobachten wir, wie sich die Gruppe selbst zerstört.
Hm.
Ne, weil Misstrauen plötzlich da ist. Stimmt das oder stimmt das nicht? Dann kommt vielleicht noch ein anderes Gerücht dazu. Das ist so ein bisschen die Idee. Und ich würde sogar sagen, dass die gesamte Überwachungsidee in den Parteidiktaturen Osteuropas die war, dass nicht nur von oben überwacht wurde, sondern dass ja ein System gebaut worden ist, wo jeder jeden überwacht. Das heißt, man hat im Grunde die Ausgangssituation der Überwachung von oben in eine Situation verkehrt, wo sich jeder permanent nicht nur selbst, sondern auch den anderen beobachtet hat und immer dachte, ich könnte auch vom anderen beobachtet werden. Das heißt, im Grunde wird dann die Repression nicht nur vom Staat ausgeführt, sondern sie wird auch von denjenigen ausgeführt, die unter dieser Repression leiden. Also sie wird einfach weitergegeben. Und das ist schon auch eine Verkehrung eigentlich, eines Repressionsprinzip an diejenigen oder es wird denjenigen auferlegt, die eigentlich schon darunter leiden, genau.
Es gibt noch eine Frage, die vielleicht so ein bisschen abseitiger ist, also nicht so direkt zu Ihrem eigenen Forschungsgebiet, aber ich hatte da einfach so eine Assoziation. Und zwar geht es so ein bisschen auch um die Frage des Mediums, des Gerüchts, wenn man so will. Ne? Also Sie hatten jetzt dann in dem Fall ja tatsächlich ein Gedicht als Medium. Mhm. Und ich habe mich jetzt aber auch mit dem Blick auf die Gegenwart gefragt, was denn so eine wirklich fast allumfassende Digitalisierung bedeutet für die mediale Frage im Hinblick auf das Gerücht. Und zwar noch spezifischer, weil jetzt kürzlich, letzte Woche glaube ich, in den Nachrichten war, dass Palantir, von Peter Thiel mitgegründetes Überwachungsunternehmen, das sehr nah eben auch mit Geheimdiensten arbeitet, dass Palantir jetzt den Auftrag bekommen soll, von Trump eben eine zentrale Datenbank über alle US-AmerikanerInnen zu erstellen. Und jetzt habe ich mich gefragt, ob wir es da nicht vielleicht eigentlich oder ob man da sprechen kann von einer Form der Algorithmisierung des Gerüchts. Und zwar insofern, als dass wir dann eigentlich Big Data-basierte Korrelationen hernehmen, um scheinbare Fakten über wen auch immer zu kreieren. Also dass ja dann auch dort eigentlich nur in dem Fall mit einem algorithmisierten Hörensagen gearbeitet wird, anstatt statt dass jetzt irgendwie es einen direkten Beweis gäbe, dass irgendwer was auch immer sei. Ne? Und da gibt es ja auch immer wieder False Positives in Bezug auf Terrorismusverdacht und alles Mögliche, wo dann durch algorithmisierte Systeme sogar auch drohnenbasierte Anschläge dann ausgeführt werden und so weiter, was ja eigentlich dann, also ein technisches Hörensagen ist, ein technisches Gerücht fast schon, habe ich mich gefragt, ob das eigentlich fast schon man so auch beschreiben könnte, ne? Dass das dann eine ähnliche Unsicherheit gibt, die aber trotzdem am Ende dann so tut, als hätte sie eine Wahrheit produziert und auf Basis derer dann ja in dem Fall sogar auch Fakten geschaffen
absolut
werden.
Ja, also tödliche genau Fakten. Ich meine, ich würde sagen, das ist der feuchte Traum eines jeden Diktators, so etwas zu haben, und dass das technisch möglich wird, ist unglaublich beunruhigend, oder? Also, da würde ich nur sagen, da braucht es Institutionen, Gerichte und so weiter, die sowas natürlich verhindern, weil man damit unglaublich viel Geld verdienen kann, auch wenn es noch staatlich subventioniert wird. Also es ist ja wirklich erschreckend. Aber in der Tat, Sie sagen es, also alles, was ins Archiv kommt und reguliert dann werden kann oder algorithmisiert werden kann, ist dann Teil eines allgemeinen Verdachtes. Völlig unüberprüft eigentlich, ne? Also einfach nur, weil es schon drin ist, weil es gesagt ist, wer weiß von wem oder wie auch immer. Ich kann mir das noch nicht technisch wirklich vorstellen, so wie das dann aussehen soll, aber das ist sehr beunruhigend, dass man überhaupt auf die Idee kommt, so etwas zu wollen. Da vielleicht nochmal der Schlenk zurück, also auch das Archiv, in dem wir recherchiert haben, also ein analoges Archiv, ein Archiv, was niemand kannte, war ja voll von Fiktionen. Also da wurden ja nicht Fakten berichtet über Oppositionelle, sondern das waren Vorstellungen über Feindtätigkeit, die einzelne Mitarbeiter dort gewissermaßen erstellt haben. Es ist kein Archiv, in dem man etwas ablegt, was es schon gibt, sondern ein Archiv, in das man überhaupt etwas hinein erstellt, in das man etwas fabriziert. Ein völlig anderer Archivgedanke eigentlich, also der ungewöhnlich ist. Und auch das waren Fiktionen über die Opposition, Fiktionen über Künstler, wie diese sind. Deswegen auch Alkoholmissbrauch, Pornografie und so weiter, typische Fantasien, ja, über Künstler. Und die hatten aber reale Effekte dann eben wieder, ne? Und mit einem solchen neueren Archiv, mit einer Digitalisierung oder Algorithmisierung hätte man das eben auch. Also diese Effekte sind interessant, die diese Fiktionen im Grunde organisieren oder die Wirkungen, die sie zeitigen.
Frau Sasse, es wird vielleicht Ihnen jetzt nicht unbedingt leicht fallen angesichts dessen, womit Sie sich in Ihrer Forschung befassen, aber ich muss danach fragen, haben Sie ein Gerücht für mich?
Ach, ich finde, wir sollten viel mehr Gerüchte verbreiten, vielleicht gute Gerüchte. Ich würde gerne das Gerücht verbreiten. Russland zieht sich aus der Ukraine zurück. Israel bombt nicht mehr auf Gaza. Ich würde gerne das Gerücht verbreiten. Trumps Präsidentschaft ist morgen vorbei und so weiter. Also vielleicht sollten wir viel mehr mit Gegengerüchten arbeiten, die positive Gegengerüchte sind, zumindest was ich mir vorstellen könnte als etwas Positives. Also ich finde, da sollten wir viel erfinderischer werden, weil somit könnte man auch das Archiv füllen mit anderen Gerüchten oder auch mit anderen Fakes, die zumindest eine Hoffnung tragen oder eine Utopie sind.
Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.